Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 22. August 2021, dem 12. Sonntag nach Trinitatis. An diesem Sonntag gedenken wir der Veränderungen, die mit Jesus in die Welt gekommen sind. Und es wird deutlich, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Der Wochenspruch, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 5. Wir singen nun vom Lied 449, die Güldnissonne, die Verse 1 und 2.
Die Güldnissonne, voll Freud und Wonne, bringt uns in Grenze mit ihren Blitzen, ein Herz erquicken, das liebliches Licht. Ein Haupt und Glieder, die jagen dort nieder, denn nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Mein Augen schauet, was Gott erbauet, zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei kräftig und groß. Und wo die Frommen dann sollen hinkommen, an sich in Frieden von hinnen geschieden, aus dieser Erde vergänglichem Schoß.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese im Psalm 147 die Verse 1 bis 6 und 11, er steht nicht im Gesangbuch. Lobe den Herrn. Denn unser Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güter hoffen. So lasst uns beten. Gott, du wendest das Böse zum Guten. Du machst das Dunkle hell und die Kranken gesund. So verwandelst du auch unsere Sorgen, was uns belastet und lähmt, in eine neue Zuversicht, damit wir dich von unserem Herzen aus und in unserem Leben loben können. Und wir danken dir für die geschenkte Zeit. Ich, Herr, wir Gott danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Ich lese das Evangelium, was auch zugleich der Predigttext für den heutigen Sonntag ist, aus Markus 7, die Verse 31 bis 37. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Und Jesus sah zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst. Und er redete richtig. Und Jesus gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir singen vom Lied 361, Befiehl du deine Wege, die Strophen 1 und 2.
Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der aller treusten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herren musst du trauen, denn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, denn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Vor 115 Jahren veröffentlichte Albert Schweitzer seine theologische Doktorarbeit. Albert Schweitzer war wie bekannt ein vielseitiger Mann und hatte schon als begnadeter Musiker und Orgelspieler etwas zu Bach veröffentlicht, was revolutionär war. Später wurde er dann auch noch Arzt, nachdem er Pfarrer war, und seine Arbeit im Lazarett Lambarene ist natürlich bekannt. Für mich als Theologe ist Schweitzer deshalb so außergewöhnlich, weil er mit einer Klarheit zur Wissenschaftlichkeit seinen eigenen Lehrern eine falsche Methode und Vorgehensweise der Bearbeitung zum Leben Jesu vor Augen hielt. Seit den Jahren 1750 werden biblische Texte auch wissenschaftlich untersucht. Das bedeutet, man versucht, den Kern hinter den Aussagen in der Bibel, die Texte und Textabschnitte, Vergleichssituationen mit Archäologie und sonstigen Möglichkeiten, die es dort gibt, zu vergleichen und sich irgendwie ein Gesamtbild über das Leben Jesu dort zu machen. Diese sogenannte Leben-Jesu-Forschung ist ein Zweig der biblischen Wissenschaft, also des Neuen bzw. auch des gesamten auch Alten Testamentes. Sie versucht, das Leben Jesu von Nazareth in eine Art Lebensbiografie umzuwandeln. Welchen Beruf hatte Jesus? Wie war sein Verhältnis zu Nachbarn, zu Pfarrern, also zu Pharisäern, zu Frauen, zu Geld, zu Römern oder überhaupt? Wie beurteilte Jesus seinen Jünger Petrus und seine ganzen anderen Jünger? Und was wollte dieser Jesus eigentlich? Gibt es eine Theologie von Jesus oder eine eigene Ethik? Derartige Fragen waren 150 Jahre ein wesentlicher Bestandteil theologischer Forschung. Bis zum Jahr 1906, als Albert Schweitzer seine theologische Doktorarbeit veröffentlichte. Aber um was geht es eigentlich? Wenn man wirklich in die historische Forschung, also das, was geschichtlich bewiesen werden kann, hineinsteigt, wird es bei Jesus doch schon kritisch. Wie ist das mit seinem Geburtsdatum? Naja, wir gehen von Null aus, weil das ja die Zeitrechnung ist, aber wesentliche Merkmale finden wir nicht. Im Gegensatz zu heute. Ein Mensch ohne Geburtsdatum ist eigentlich kein Mensch. Und wie sollte man identifizieren? Wir merken das in der Debatte um Asyl. Oder auch jetzt was mit den Menschen, die aus Afghanistan kommen. Sie leben. Wozu sollte ein Geburtsdatum wichtig sein? Und wir haben in der westlichen Welt das Geburtsdatum unabhängig von unserem eigenen Verhalten zu einer wesentlichen Größe gemacht. Zum Beispiel, wann man dann eigentlich in Rente gehen muss oder darf. Das Geburtsdatum Jesu dagegen bleibt im chronologischen, also historisch-zeitlichen Dunkel. Denn er dürfte aufgrund der Angaben zu dem hellischen Kometen über Bethlehem, sofern man diesem Glauben schenken mag, entweder ins Jahr 4 oder 7 vor seiner eigenen Zeitrechnung geboren sein. Dagegen ist man sich hinsichtlich des Sterbedatums am Freitag vor dem Passafest eigentlich einig, naja, fast. Aufgrund der Annahmen, dass die beschriebene Mondfinsternis oder der Blutmond an diesem Abend vorhanden war, werden zwei Daten möglich. Freitag, der 7. April im Jahre 30 oder Freitag, der 3. April im Jahre 33. Und dieser zweite Termin, der 3. April 33, wird eigentlich bevorzugt behandelt, weil wenn man der Aussage des Petrus nach der Apostelgeschichte im 2. Kapitel 14 bis 22 folgt, hat der Mond während der Kreuzigung bei der Verfinsterung eine blutrote Farbe angenommen, der sogenannte Blutmond. Und das bezieht sich auf die Sonnenfinsternis am 3. April des Jahres 33 nach Christi Geburt, die ja, wie gesagt, nicht bei Null war. Wenn man alles zusammennimmt, begann Jesus mit seinem Wirken um das Jahr 28 oder 30 und er wirkte 3 bis 5 Jahre, bis er gekreuzigt wurde und das Auferstehungsereignis, also die Verkündigung von dem Auferstandenen, die Welt aus den Angeln hob. Der heutige Bibeltext für die Predigt ist ja gleichzeitig auch der Evangeliumstext. Und ich hatte ihn ja schon vorgelesen. Und es geht um die Geschichte eines Tauben und Stammelnden. Und ich möchte diesem weniger Beachtung schenken, weil ja ein Vers dort drin steht, die meisten Theologen nicht beachten, nämlich 36. Und Jesus gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Warum sagen das eigentlich jetzt dann die Theologen? Warum predigen sie sogar über dieses Wunder? Ich will das bewusst mal nicht machen, weil das eine der wenigen wirklich unmittelbaren Anweisungen ist, die eigentlich überhaupt niemand mehr verfolgt. Ich will aber das heute mal ernst nehmen und mich mehr auf etwas anderes beschäftigen, nämlich auf den Vers 31. Und das auch im Zusammenhang mit dem Thema der sogenannten Chronologie, also des zeitlichen Ablaufs und wie Jesus wo wann wirkte. Vers 31 nochmal. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er nach Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Wow, eigentlich eine präzise Ortsangabe. 10 Städte, im Griechischen Dekapolis, also 10 Städte. Um Tyros und Sidon sind das nördlichste Predigt-, Wunder- oder Wirkungsgebiet, die Jesus irgendwie betreten hat. Wir wissen nicht, ob er noch weiter nördlich gegangen ist, aber es sind die nördlichsten Angaben, die wir faktisch in der Bibel haben. Und wenn wir den historischen Jesus versuchen nachzuzeichnen, würde das bedeuten, dass er nicht weiter gegangen ist als bis zu den Orten Tyros und Sidon. Sidon liegt weit außerhalb von seiner Heimat Galiläa und der Heimatstadt Nazareth, 50 bis 70 Kilometer nördlich. Selbst heute noch eine immense Entfernung, wenn es darum geht, in einem völlig unbekannten Gebiet Aufmerksamkeit und die Predigtfunktion aufzunehmen. Da Jesus kein Politiker war, der gewählt werden musste, hat er sich auch in Gebiete begeben, die vom Image her ziemlich kritisch waren. Und das kann man von der Dekapolis, also den 10 Städten um Tyros und Sidon, wohl sagen. Dieses Gebiet gilt sowohl im Neuen Testament als auch im Judentum zur Zeit des Neuen Testaments als Symbol für das Nichtjudentum. Dort lebten Heiden, die unreine Schweine hüteten, zum Beispiel zu lesen bei Matthäus 8, 28. Und für die Juden waren diese Städte als Handelspartner aus koscheren Vorschriften einerseits völlig tabu und andererseits auch, weil sie Götzenanbeter waren, die zum Beispiel dem Kult des griechischen Zeus anbeteten und Opfer brachten. Auch wenn der römische Feldherr Pompeius das Gebiet so um 63, 64 vor Christus für Rom eroberte, verstanden sich die Einwohner dieser 10 Städte der Dekapolis als Griechen oder besser Makedonier, weil sie nämlich auf die Gründung von Alexander dem Großen zurückgingen. Für die Juden der damaligen Zeit war das Gebiet tabu. Dass diese Episode überhaupt in die Evangelien Eingang gefunden hat, muss historisch begründet werden. Wäre Jesu Evangelium allein auf die Juden gerichtet gewesen, also auf die jüdische Religion, wäre diese Geschichte wahrscheinlich niemals in die Evangelien mit aufgenommen worden, weil das wäre ein völliges Chaos. Ein Jude, der zu den Schweinehirten geht, wow! Und wenn wir heute das Markus-Evangelium vor uns haben, gehen wir von der historischen Forschung aus, dass es unmittelbar vor dem jüdischen Aufstand gegen Rom und der Vernichtung des Reiches Judas im Jahre 70, 71 nach Christus entstanden ist. Also es ist vorher entstanden. Und es hätte sicher, wenn es nur Jesus als einen Messias des jüdischen Volkes gegeben hätte, schlicht weggelassen. Aber, und das ist das Besondere, diese Ausweitung auf mehr als nur auf das jüdische Volk scheint schon von Beginn an in dem Wirken und Predigen von Jesus angelegt zu sein. Dass Paulus es ist, der dieses gänzlich zur Blüte treibt, muss deutlich bleiben, indem er die Grenzen der eigenen jüdischen Gesetzesreligion, er war ja Pharisäer, in eine sogenannte Offenbarungsreligion vermittelt und nicht mehr nationale Interessen, sondern individuelle, die Gott mir selbst individuell auferlegt, gegeben hat. Kreuz und Auferstehung sowie die damit verbundene Erfahrung werden nun in dem Horizont der gesamten Wirkmächtigkeit dieses Jesus aus Nazareth als Messias, als Heilsbringer für alle Menschen umgedeutet. Und das macht eigentlich der heutige Predigttext oder allein schon der Vers 31 deutlich. Über den Rest dürfen wir ja eigentlich nicht reden. Lassen wir uns heute mal auf die Anweisung Jesu ein. Also wir reden nicht über die Geschichte der Wunder, sondern machen uns die Rahmenerzählung für uns heute deutlich. Dann bedeutet dies, dieser Jesus scheute nicht von Beginn an in unreine Gegenden, in Tabuzonen des eigenen normalen Denkens der Menschen, seiner Gesellschaft, seiner Familie, seiner Umwelt einzubrechen und gerade dort wirkmächtig zu werden. Die Verwendung von offenkundig damals ekligen Beispielen wie dem Umgang von Schweinen, als auch die Heilung von Menschen aus diesen Tabuzonen lässt schon zu Beginn seiner Tätigkeit ahnen, dass Jesus kein Held oder Idol war, die man irgendwie in einer Nation oder für eine gewisse Gruppe für sich beanspruchen kann, sondern dass dieser Jesus immer ein Grenzgänger seiner Gesellschaft, Nation und seines Umfelds war. Das sehen wir an ganz vielen Stellen in der Auseinandersetzung, wer denn seine Mutter oder Verwandten sind, wie er sich eigentlich mit den Leuten auseinandersetzt. Jesus überschreitet verbotene Grenzen, zum Beispiel indem er heute in die Dekapolis, die 10 Städte um Sidon und Tyros hineintritt, die völlig tabu waren für die Menschen des jüdischen Volkes. Warum sollten wir uns dann eigentlich heute aufregen, wenn Grenzen unseres gewöhnlichen Denkens und Einordnens überwunden werden müssten? Sicher, alles muss man nicht annehmen und tolerieren. Aber Tabu, also Bereiche des Lebens als komplett auszugrenzen, anzusehen, das sollte schlicht bei uns Christen nicht vorkommen. Jesus hat es auch nicht getan. Denn in Christus, das ist die Botschaft, als dem, der die Grenzen über Denken und Normen und Vorstellungen durchbricht, ist sogar der angelegt, der die Grenzen zwischen Himmel und Erde neu definiert und uns eine Brücke, einen Weg, eine Offenbarung des Evangeliums zu Gott ermöglicht. Also nicht vorschnell, übereilt oder gar ausgrenzend auftreten, das ist die Botschaft. Andererseits sollten wir uns aber auch klar sein, dass der menschliche Geist zu leicht und schnell mit uns Galopp reitet. Wenn wir auf etwas aufgesprungen sind, vielleicht zu schnell uns davon entfernen, um was es geht. So war es auch mit der Leben-Jesu-Forschung. Wenn dort kulturelle Ideologie oder Wünsche quasi mit historischer Forschung gepaart wurden und völlig abstrus dann auch noch in den Jahren 1933 bis 1938 als nationalsozialistische Ideen dazu kamen, zum Beispiel eine Dissertation, die feststellte, dass Jesu ein unehelicher Sohn eines germanischen römischen Soldaten sei. Ja, dafür gab es damals einen Doktortitel bei den Nazis. Wichtig ist, Albert Schweitzer hat eigentlich 1906 bewiesen, es ist Unsinn, uns auf unsere eigenen Wünsche in der historischen Forschung einzulassen, denn, und darum ging es, alles, was wir von Jesus kennen oder wissen, ist mindestens 20 oder 70 Jahre nach dem aufgeschrieben, als es geschehen ist. Und vor allem immer nur durch die Brille von Kreuz und Auferstehung gesehen worden und zu sehen. Das ist das Besondere, was er damals, der schon als Musiker bekannt war, als Theologe berühmt wurde und als Arzt eigentlich zur Weltikone wurde. Und unsere Aufgabe bleibt somit, mutig und mit klarem Verstand das eigene Leben in der Hoffnung auf die Grenzüberschreitung von Jesus als Christus in unser Heil und Leben und Handeln mit auf, an und wahrzunehmen. Amen. Herr, schenke uns die Weitsicht, über Tabu-Grenzen zu sehen und zu gehen. Amen. Wir singen nun vom Lied 302, Du meine Seele singe, die Verse 1 und 2.
Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön, dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben, hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil, wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil. Das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt.
So lasst uns beten und Fürbitte halten. Herr, lehre du uns, Grenzen der Tabus zu überschreiten und für Menschen, für Zukunft und für die Gemeinsamkeit einzutreten. Herr, schenke und lehre uns eine freundliche Sprache, Fremde und das Fremde willkommen zu heißen und eine Chance der Zukunft zu eröffnen. Herr, schenke und lehre uns eine deutliche, klare und klärende Sprache für die, denen die Stimme wir leihen müssen, weil sie keine Stimme haben, für die, die zu müde geworden sind, um noch etwas zu fordern, und auch für die, die zu ängstlich sind, zu widersprechen. Herr, schenke und lehre uns eine mutige Sprache, dass Zukunft kein Wort der Tradition bleibt, sondern ein Ort der Zuflucht, des Neuanfangs und vor allem der Bereitschaft, Leben gemeinsam zu gestalten. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen vom Lied 503, Geh aus mein Herz und suche Freud, die Strophen 1 und 3.
Geh aus mein Herz und suche Freud, in dieser lieben Sommerzeit, an deines Gottes Gabe. Schau an die schöne Gärten sie und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben, sich ausgeschmückt haben. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Klub und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrer Schau, erklügelt Tal und Felder, erklügelt Tal und Felder.
Und so geht hin an dem heutigen Sonntag unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen, Amen.